wir starten bei einem kleinen Mädchen. Ein kleines Mädchen hat das erste Mal die Verfilmung vom Aschenputtel gesehen. Der Disney-Klassiker Cinderella heisst der Film. Und sie war sehr überrascht gewesen, aufgeregt, um ihrer Großmutter am nächsten Tag zu erzählen, was in dem Film passiert ist. Sie hat alles erzählt über die Stiefmutter, über den Prinz, über die Schuhe. Und dann hat sie die Oma gefragt, ob sie die Oma eigentlich wüsste, wie das Märchen ausgeht. Die Großmutter hat gesagt, ja natürlich, mein Schatz. Aschenputtel und der Prinz haben glücklich bis zu ihrem Lebensende gelebt. Das kleine Mädchen hat den Kopf geschüttelt und hat gesagt, oh nein, das haben sie nicht gemacht. Sie haben geheiratet. Wir reden heute über Ehe, über Heiraten. Hey, wenn ihr ein Handy dabei habt, nehmt doch schnell das Handy führen und schiesst den QR-Code hier abschiessen. Das führt euch nämlich gerade nicht zu einem Virus, sondern zu, wenn ihr die Bible-App installiert habt, führt euch gerade direkt zu dem Text, den ich gerne würde mit uns anschauen, aus dem Epheser 5. Funktioniert? Ah, krass. Das freut mich mega. Und hier ist der Titel, muss ich ein bisschen weggehen, die christliche Ehe. So, und der heißt dort im Vers 21, ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn wie Christus als Haupt für seine Gemeinde verantwortlich ist, die er erlöst und zu seinem Leib gemacht hat, so ist auch der Mann für seine Frau verantwortlich. Und wie sich die Gemeinde Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen in allem ihren Männern unterordnen. Ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde liebt. Er hat sein Leben für sie gegeben, damit sie ihm ganz gehört. Durch sein Wort hat er alle Schuld von ihr abgewaschen, wie in einem reinigenden Bad. Und dann geht es ein paar Vers weiter, Vers 27, 28, folgende. Dort erzählt der Paulus, dass die Ehe eigentlich ein Abbild ist, von wie Gott mit seiner Gemeinde ist. Und dann im Vers 33 schließt er die Formulierungen ab oder die Ausführungen und sagt, es gilt aber auch für euch. Ein Mann soll seine Frau so lieben wie sich selbst und die Frau soll ihren Mann achten. Wir reden heute hauptsächlich über einen Mann und eine Frau in einer Ehe. Und ich weiss, das betrifft nicht ganz alle von uns. Die einen, die wird es vielleicht einmal betreffen. Vielleicht ein paar wird es nie betreffen. Oder es betrifft einfach momentan in der Situation nicht. Ich denke, weil die Prinzipien, die wir herausarbeiten, ganz grundsätzlich für eine Beziehung sehr wertvoll sind, ist es gut, wenn ihr alle zusammen zulässt. Beziehungen, die wir leben in unserer Familie, dort, wo wir arbeiten, in unserer Bekanntschaft. So. Kommen wir nochmal zurück zu den Versen, die ich hier vorgelesen habe. Wie das mit den Versen hier versteht, das hat extrem viel damit zu tun, woher wir kommen. Wie wir geprägt sind. Viele von uns, wo wir älter sind, in meinem Alter, wir sind zum Teil geprägt von einem traditionellen Rollenbild, nicht? Das stört, wo der Mann zumindest vordergründig Sagen hat. Wo die Familie leitet und wie man so aufgewachsen ist mit dem Rollenverständnis, dann kann man es manchmal ein bisschen schwierig finden, dass in unserer Gesellschaft so die klassische Rollenverteilung zwischen Mann und Frau nicht mehr so sieht. Und wenn man so aufgewachsen ist, kann es durchaus vorkommen, dass man den, wie man plötzlich in einem Gottesdienst und so etwas hört, dass man denkt, wow, das ist gut, endlich redet wieder mal jemand davon. Der Mann ist der Chef, die Führung liegt beim Mann und die Frau ordnet sich unter. Die meisten von uns sind vermutlich ein bisschen anders geprägt, nämlich durch die emanzipatorische Bewegung, durch den feministischen Ansatz. Und wenn man von dieser Einstellung geprägt ist, dann kann man die Verse hier hören und denken, genau das ist das Problem. Genau wegen solcher Verse hat die Kirche die Frauen klein gehalten. Und wenn man so geprägt ist und die Verse hört, dann entweder hat man relativ schnell abgeschaltet, oder aber man ist bei 180, der Puls ist schon bei 180. Das sind zwei gegensätzliche Positionen. Und dann gibt es vielleicht noch die dritte Position. Von Leuten, die sagen, gewisse Sachen, die tönen irgendwie plausibel, die sind verständlich, aber gewisse Sachen sind irgendwie schwierig. Ich würde sagen, es ist so eine Gruppe, die nicht so richtig weiss, wie gehen wir mit dem um? Du sitzt wahrscheinlich da und bist irgendwie in einem von diesen Lager. Vielleicht irgendwo ein bisschen zwischendrin. Wenn es so um Unterordnung geht. Ich habe von drei Männern gehört, sind in einem Beizli gehöckelt. Zwei haben davon geredet, wie viel Kontrolle sie über ihre Frauen daheim haben. Der dritte hat geschwiegen. Nach einer Zeit hat sich einer von den ersten beiden an Dritt gewendet und hat ihn gefragt, hey, und wie ist es mit dir? Wie viel Kontrolle hast du über deine Frau? Der Dritte hat gesagt, ich sage es euch, kürzlich ist meine Frau auf den Knäu bei mir angetrabt. Die beiden zwei sind recht beeindruckt und haben gefragt, ja, wie ist das passiert? Und er hat gesagt, ja, sie hat gesagt, komm unter dein Bett führen und kämpf wie ein Mann auf den Knäu. Der Paulus, der startet seine Ausführung, und das finde ich ganz, ganz spannend. Bei dem 5. Kapitel, er startet seine Ausführung und sagt, ordnet euch einander unter. Jetzt, das ist der Start. Das ist der Start von seinen Ausführungen. Das ist das Erste, was er sagt. Wer ordnet sich da genau wem unter? Der Mann der Frau? Die Frau am Mann? Nein, der ordnet euch beide gegenseitig unter. Beide sind gefragt, der Mann und die Frau. Und dann heisst es noch etwas. Warum sollen wir das in einer Ehe machen? Warum sollen wir sich unterordnen? Er sagt, der ordnet euch unter, weil ihr Ehrfurcht habt vor Christus. Also, wenn ich Jesus respektiere, wenn ich an ihn glaube, darum tue ich mich in einer Beziehung unterordnen. Oder man könnte es vielleicht auch ein bisschen anders sagen, ohne dass ich mich nicht zu Jesus herkehre, ohne dass ich nicht sage, jawohl Jesus, ich will mit dir gehen, ich will mit dir das Leben leben. Ohne das ist es ganz schwierig, dass wir uns in dem Sinn unterordnen, wie es die Bibel meint. Es ist so wie der Glaube, wo wie Basis gibt, die richtige Einstellung und die nötige Kraft. Anne Atkins, das ist eine britische Romanautorin, Journalistin, die finde ich jetzt extrem schön auf den Punkt gebracht. Sie hat gesagt, bevor wir hoffen können, gute Ehemänner oder gute Ehefrauen zu sein, müssen wir zuerst gute Christen werden. Wir alle müssen lernen, selbst aufopfernd und untergebungsbereit zu sein. Findest du einen spannenden Gedanken nicht? Es fängt bei Jesus an, bei meinem Glauben an Jesus. Und vielleicht, wenn wir es uns so ein bisschen überlegen, dann kommt uns in den Sinn, ja, das ist ja eigentlich das, was Jesus genauso auch gelebt hat. Er hat ja genauso Unterordnung auch gelebt. Er hat 30 Jahre hat er auf der Welt gelebt, hat sich müssen unterordnen, zuerst in einer Familie, dann beruflich. Und nachher hat er 3 Jahre gedient. Und zwar auf eine ziemlich zügige Art und Weise. Er hat Aussetzungen berührt. Er hat dreckige Kinder in den Armen gehabt. Er hat verletzte Seelen geheilt. Er hat sich Tag für andere eingesetzt. Das war seine Unterordnung. Und dann ist er hergegangen, hat sich einen Schurz umgebindet und hat seine Jünger, stell dir das vor, seine Jünger die Füße gewaschen. Das ist Unterordnung. Und dann ist der ganze Weg von der Unterordnung, hat ihn am Schluss ans Kreuz gebracht. Und dort ist er gestorben. Und wenn du und wenn wir wissen wollen, wie das Unterordnung aussieht, dann schau aufs Kreuz. Also, es fängt dort an, dass wir uns ehrlich entscheiden, dem Jesus nachzufolgen. In die Fußstapfen von Jesus zu trampen, das, was er vorgelebt hat, uns quasi dem Geist zu unterordnen und dort den Weg zu gehen. Das ist der Auspunkt und der Startpunkt. Und ich finde, das ist so wichtig, wenn es um die Verse geht. Es fängt bei Jesus an. Er gibt uns die richtige Perspektive. So, und dann geht der Paulus weiter und sagt, wie könnte es jetzt konkret aussehen, das gegenseitige Unterordnen? Und er fängt zuerst bei den Frauen an und sagt, ihr Frauen, im Vers 22, ordnet euch euren Männern unter. So, jetzt der Brief, wo der Paulus geschrieben hat, den hat er an die Epheser geschrieben. Und dass wir ein bisschen spüren können, was die Frauen in Ephesus, was bei denen abgegangen ist, ist wichtig, dass man ein bisschen Kultur versteht. In der Zeit von Paulus sind Frauen von Männern beherrscht worden. Die griechische Philosophie, die ja irgendwo schon eine gewisse Grundlage ist für die Kultur, die hat gesagt, Freiheit für Frauen ist schädlich. Frauen sind eine Art wie verstümmelter Mann. Und darum hat sie gesagt, darum, ihr Männer, sobald eure Frauen euch gleichgestellt werden, dann werden sie eure Vorgesetzten. Darum passt auf. Es hat eine super klare Hierarchie gegeben. Eine Frau ist in der ganzen Zeit von ihrem Leben ist sie immer an einem Mann untergeordnet gewesen. Und zwar richtig hierarchisch. Zuerst der Vater und dann, wenn sie geheiratet hat, der Ehemann. Und es ist sogar so weit gegangen, dass ein Vater hat seine Frau seine Tochter verkaufen als Dienerin, als Konkubine. Die hat nichts zu sagen gehabt, gar rein überhaupt nichts. Sie ist Eigentum gewesen, sie ist Besitz gewesen und das ist genau die Welt. Und ich glaube, das ist super wichtig, dass wir das verstehen. Das ist genau die Welt gewesen, wo das Christentum reingekommen ist. Jesus hat es dann so anders gemacht. Er hat die Frauen mit einer Würde behandelt, die in seiner Zeit völlig radikal war. Und so ist es dann passiert, auch weiter in der ersten Gemeinde. Die Frauen haben ganz eine andere Perspektive, eine andere Bedeutung bekommen. Das erste Mal ist es passiert, dass eine christliche Frau, dass sie von ihrem Mann gefragt worden ist, ob sie es eine gute Idee würde finden, wenn sie ihre 13-jährige Tochter würde verkaufen. Das ist bis zu dem Zeitpunkt nie passiert. Stellt euch das, es ist wichtig, dass wir da ein grosses Bild haben. Das, der christliche Glaube hat eine ganz neue Freiheit in die Beziehung hineingebracht. Und jetzt stell dir vor, die Christen, die sind jetzt dort in Ephesus und sie kommen den Brief über und logisch sind die Frauen gespannt. Oh, was kommt jetzt von Paulus? Wir leben in so einer Zeit, die völlig verachtend ist. Jesus hat da gesagt, was sagt jetzt der Paulus? Was bringt er da? Und jetzt kommt der Paulus und sagt, Frauen, ordnet euch unter. Ich meine, der Paulus hat es ja zu Frauen gesagt, die schon untergeordnet waren. Ich meine, die haben gar keine Wahl gehabt. Warum fordert der Paulus die Frauen auf, dass sie sich noch unterordnen, wenn sie doch schon untergeordnet waren? Grammatik, mal ein bisschen Grammatik, oder? Griechische Grammatik gibt es eine sogenannte Form, das Medium. Und das, wenn man es jetzt übersetzt, bedeutet es eigentlich, unterstellt euch selber. Medium gibt es im Deutsch nicht, macht nichts. Einfach, dass wir es ein bisschen verstehen, ihr könnt nachher Jenny fragen, sie ist da extrem parat auch und gibt euch sehr gerne Auskunft. Und Nachhilfe auch, vielleicht können wir auch Nachhilfe genau. Unterstellt euch selber, unterordnet euch selber. Vorher ist es mit Zwang passiert, aber jetzt wird zu einer freiwilligen Entscheidung. Der Paulus macht es zu einer freiwilligen Entscheidung. Es geht ihm da um eine innere Haltung, nicht um eine erzwungene Unterdrückung. Versteht ihr? Es geht um das, um das zu erklären. Früher, ich bin in einer Schule aufgewachsen, oder in einer Zeit aufgewachsen, da hat es noch nicht so pädagogisch wertvolle Rahmenbedingungen gegeben, sagen wir mal so. Und das ist halt gleich auch so vorkommt, dass wir Jungs und die Mädchen sicher auch, aber die Jungs, glaube ich, noch ein bisschen mehr zwischen halt ein bisschen seich gemacht haben. So. Und eben die Lehrer sind dort pädagogisch noch nicht ganz so parat gewesen. Und dann ist es halt vorgekommen, das war so eine Sanktion gewesen, eigentlich eine Bestrafung, dass wir müssen aufstehen. Also, Raphael, sollst du nicht mit dem Gummeli spicken, stand bitte auf. Und so ist der Raphael halt aufgestanden und ihr könnt euch vorstellen, es war super unangenehm, alle sind rundherum gesessen und der Raphael gestanden, oder? Aber ich sage euch, innerlich, äußerlich bin ich aufgestanden, ja, aber innerlich bin ich so etwas von sitzen geblieben. Und um das geht es genau. Und Paulus geht es genau darum, dass man nicht äußerlich etwas macht und innerlich sitzen bleibt. Dass man nicht äußerlich sich irgendwo unterordnet, aber innerlich sich völlig distanziert von dem. Und gell, es scheint mir ganz wichtig, wenn es hier um Unterordnung geht, dann geht es nie um Beziehungen, wo Gewalt und Manipulation und Angst drin sind. Unterordnung heisst niemals, dass wir irgendwo Missbrauch tolerieren oder dass wir die eigene Würde aufgeben. Das scheint mir ganz ein wichtiger Punkt. Aber, und das sagt er, und das ist revolutionär an diesem Text, Frauen, entscheidet euch von Herzen, eure Männer zu ehren. Etwas, was in dieser Kultur völlig undenkbar war. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Vers 23, wenn ihr euch eine App noch davor habt, weil jetzt wird es noch mal gerade ein bisschen spannender. Weil dort heisst es, der Mann ist die Kephalä der Frau. Das ist jetzt ein griechisches Wort, Kephalä, das ist nicht deutsch, sondern ist ein griechisches Wort. Und die meisten Übersetzer tun das Wort mit Haupt übersetzen, also Kopf. Also der Mann ist das Haupt der Frau. Jetzt, wenn man das so übersetzt, dann gibt es ein bisschen Emotionen nicht. Weil es drückt so richtig Hierarchie. Es ist so der Mann, der so zoberst ist und nachher unten dran kommt die Frau. Also der Mann zoben und die Frau unten. Das ist eine mögliche Art, wie man das Wort übersetzen kann. Es gibt aber auch Möglichkeiten, dass man das Wort mit Quelle oder Ursprung kann übersetzen. Also der Mann ist die Quelle der Frau oder der Ursprung der Frau. Und da gibt es gute Indizien, warum man das so übersetzen könnte. Und dann sieht das Bild ja gleich ein bisschen anders aus. Nicht? Wenn man es so übersetzt, dann geht es nicht um Kontrolle, dass der Mann zoberst ist, sondern es geht um Verantwortung. Es geht nicht um eine Herrschaft, sondern es geht um Fürsorge. Und ich weiss, es ist, wir müssen ein bisschen arbeiten heute in den Gedanken, aber wenn wir uns das überlegen, der Vers, Epheser 5, Vers 23, der Mann ist das Haupt, ist die Quelle der Frau. Es gibt für beide Seiten, für beide Übersetzungen gibt es Möglichkeiten zum, oder Argumentationsketten. Was mich am meisten überzeugt, und jetzt kommt noch schnell mit, wenn wir ganz am Anfang in die Bibel schauen, dann steht ja, dass der Sündenfall war. Und nachher sagt Gott, du Frau, du wirst eine Sehnsucht haben nach deinem Mann und der Mann wird herrschen über dich. Also, wir sehen dort ganz am Anfang in der Bibel, Herrschaft in einer Ehe ist die Folge vom Sündenfall, eine Konsequenz vom Sündenfall. Es ist nicht das, was Gott ursprünglich gedacht hat. Und darum meine ich, und das ist das, was mich am meisten überzeugt, dass der Herrschaft, oder das Kephalä eben nicht ein Herrschaftsbegriff ist, sondern der Ursprung, dass es genau das ausdrückt. Und dass wir da vermutlich, so wie es Gott sich vorstellt, eben am nächsten kommen. Also es gibt ganz viele Argumente, warum das der Mann eben Quelle sein soll, also Quelle also von der Ermutigung, von der Sicherheit und von der Liebe für seine Frau. Kurz und knapp zusammengefasst, der Mann, der sorgt sich für seine Frau, er kümmert sich um seine Frau, während die Frau hoffentlich beschäftigt ist, damit, um ihn zu respektieren. Nicht immer alles durchwinken und immer bei allem nicken, natürlich nicht. Sie ist nicht immer gleicher Meinung, aber sie achtet seine Meinung und sie ehrt ihn. Und jetzt wäre es ja elegant, wenn wir jetzt da einfach, wenn es fertig wäre, aber es ist noch nicht fertig für die Jungs. Vers 25, geht es weiter. Ihr Männer, heißt dort, liebt eure Frauen.
In der Vorbereitung bin ich über Geschichte gestolpert. Ein Mann hat einen Freund besucht beim Nachtessen und er hat seinen Freund beobachtet, wie er heimgekommen ist und die Frau gefragt hat, wie ihr Tag war. Ihr gesagt hat, dass sie hübsch ist und nach dem Essen hat er sich bedankt für alles, was sie macht in der Ehe. Und der Besucher ist beeindruckt und als sie nachher das zweite noch zusammengehockt sind, hat er ihn gefragt, den Mann, warum behandelst du deine Frau so gut? Ja, weil sie es verdient, hat er gesagt. Und weil es auch seine Ehe glücklicher macht. Beeindruckt hat sich der Mann vorgenommen, sie zu alt zu machen daheim. Er ist heimgekommen, hat seine Frau umarmt und hat ihr gesagt, du siehst wunderbar aus. Und so um dem Ganzen noch einen draufzusetzen, hat er dazugefügt, Schatz, ich bin der glücklichste Mann von dieser ganzen Welt, weil ich dich geheiratet habe. Seine Frau hat plötzlich angefangen zu brüllen. Er war verunsichert. Was ist los? Und sie, was für ein Tag. Unser Sohn hat sich in der Schule geprügelt, der Kühlschrank ist kaputt gegangen, alle Esswaren sind verdorben und jetzt kommst du noch besoffen heim. Der Paulus, der sagt, der Mann, liebt eure Frauen. Also was heisst das? Also zwischen jeder Frau ein Kompliment machen, zwischen jeder Abfall rausbringen? Nicht so ganz. Dass wir verstehen, dass wir sicher sind, um was es hier geht. Tut es der Paulus noch ausführen. Er sagt, ihr Frauen liebt, ihr Männer liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde liebt. Okay? Das heisst, ich muss meiner Frau vielleicht ein bisschen mehr zulassen, vielleicht mal einen wertvollen Input geben, wie man Sachen könnte besser machen. Ist es das? Nicht so ganz. Der Paulus erklärt es noch mal ein bisschen genauer. Er geht noch mal ein bisschen näher daran her und sagt, ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus gemeint liebt. Er hat sich, hat sein Leben für sie hergegeben. Also der Paulus meint da nicht einfach den Abfall rausbringen. Es geht nicht einfach darum, um ihr ein bisschen besser zuzulassen, sondern er meint, stirb für sie. Gib dich selber her vollständig. Und weißt du, diese Aussage war mindestens so radikal gewesen, wie das, was er über die Frauen gesagt hat, dass sie sich freiwillig unterordnen sollen. Weil der Mann war der Pater Familias gewesen. Er hat aber ganz sicher niemandem etwas geschuldet. Und jetzt kommt der Paulus und sagt, der Maßstab für deine Liebe ist ebenfalls das Kreuz. Die Messlatte, die liegt hoch. Was machen wir jetzt mit dem? Was nehmen wir mit? Ab Männer und die, die irgendeinmal vielleicht mal Männer werden in einer Ehe. Ich will jetzt nicht den einen mega tief in die Augen schauen. Das ist sehr fies, oder? Das ist fies. Der Paulus sagt uns nicht, uns Männer, dass wir Sagen haben. Sondern er sagt uns, dass wir sterben sollen. Und ich weiß, das klingt jetzt extrem dramatisch, wenn man es so formuliert. Aber ich meine, in Paulus geht es auch nicht darum, dass wir irgendwo in einer heroischen Tat uns irgendwo ans Kreuz nageln lassen, sondern ich meine, es geht ihm darum, ums Alltägliche, um die kleinen Sachen, ums Unspektakuläre. Wenn die Frau heimkommt, müde gereizt, am Anschlag und du hast selber auch einen anstrengenden Tag gehabt und du willst eigentlich die Ruhe, die Frage ist, kannst du den Moment gleich zulassen? Stehst du vom Sofa auf? Nicht, weil du Lust hast, sondern weil sie dir wichtiger ist. Das ist die tägliche Hingabe. Oder dir haben unterschiedliche Meinungen und du weißt, du hast recht. Ich meine, wir Männer, wir wissen ja, dass wir grundsätzlich einfach mal aus Prinzip recht haben, oder? Kann es sein, dass du trotzdem mal einmal loslässt? Nicht, weil du ein Feigling wärst, sondern weil der Beziehung mehr wert ist. Als selber Recht zu haben. Ich glaube, solche kleine Geschichten im Alltag, das ist das kleine tägliche Sterben von unseren Plänen, von unseren Ideen. Das ist unsere Hingabe. Und ich glaube, das ist genau gemeint. Und noch etwas, und ich finde das ein wichtiger Punkt, bevor du dich beklagst, dass sie dich nicht ehrt und dich nicht respektiert, frag du dich zuerst, wie bist du an diesem Punkt unterwegs? Und an die Frauen. und der zukünftigen Frauen. Unterordnung ist nicht eine Niederlage, es ist eine Entscheidung. Und das ist ein Unterschied. Der Paulus redet von euch Frauen nicht als Objekt, die irgendwo zu funktionieren haben, sondern er redet euch Frauen als Menschen, die selber wählen können. Und er fragt euch, sagt es jetzt in eigenen Wort, wollt ihr eure Männer stärken? Oder wollt ihr sie hauptsächlich formen? Das ist eine ehrliche Frage. Gibt es Situationen, wo du deinen Mann mehr korrigierst als ermutigst, mehr in Frage stellst als stärkst, mehr auf deine Spur versuchst zu bringen, als er im Raum gehst? Die Frage ist, wie begegnest du deinem Mann? Aus was für einem Blickwinkel? Und ich finde auch dort wichtig, bevor du dich beklagst, dass er nicht dich genug liebt, frag du dich selber, wie bist du unterwegs? Und ich weiss, es sind, der grössere Teil ist nicht geheiratet. Ich glaube, wir können das auch auf unsere Freundschaft, auf unsere Beziehungen runterbrechen, vielleicht auch als Kirche, als Gemeinde. Wo gibt es Beziehungen, wo du einen Schritt solltest zurückstehen, dass der andere Raum überkommt? Dass du vielleicht dein Ding nicht durchdrückst, sondern einem anderen Raum schaffst, dass die Beziehung leben kann. Ich glaube, das ist eine mega wichtige Frage. Und der Punkt ist, es geht darum, anzufangen, und zwar bei sich selber. Ich glaube, das ist eine der grössten Fallen in Ehen und in Beziehungen, dass man aufeinander wartet. Er denkt, wenn sie mich nicht mehr respektiert, oder erst dann, wenn sie mich mehr respektiert, dann gebe ich wieder mehr. Und sie denkt, wenn er mich mehr liebt, dann öffne ich mich. Und beide warten auf ihrer Seite und nichts verändert sich. Und der Paulus kehrt um und sagt, du bist dran. Jeder auf seiner Seite. Wieso? Und es ist da, wo sich der Kreis wieder kehrt oder schließt. Weil du Jesus nachfolgst. Es fängt bei Jesus an. Ordnet euch unter aus Ehrfurcht vor Christus. Das ist der Ausgangspunkt. Jesus hat alles für dich und mich gegeben. Er ist gestorben, dass wir Vergebung bekommen können. Gerade wenn wir eben zwischen hier scheitern, in unseren Ehen scheitern, ist seine Tür weit offen. Er gibt Vergebung, er gibt immer wieder eine neue Chance. Er gibt dir und mir immer wieder eine neue Chance. Er macht immer wieder die Tür auf. Und ich glaube, wenn ich das im Blick habe, wenn ich mit dieser Ruhe und mit dieser Gelassenheit daran hergehe, dann kann ich anfangen bei mir. Ohne aufeinander zu warten. Und ich glaube, das ist genau die richtige Einstellung in diesem Thema. Jetzt lade ich ein, dass wir einen kurzen Moment ruhig sind. Und du kannst wie auch im Austausch mit Jesus, im Austausch mit deinem himmlischen Vater, kannst du da drin kommen und überlegen, gibt es, wie sieht das überhaupt aus bei mir und Gott? Ist der Glaube so wie das Rückgrat, wo ich überhaupt gut handeln kann? Wo ich mit Leuten in meinem Umfeld gut umgehen kann? Wie sieht das aus? Vielleicht ist dort irgendeine Korrektur nötig. Vielleicht ist es, dass du dir ganz neu das Herz von Gott andockst. Vielleicht ist das ein Gebet. Und nachher nimm dir einen Moment Zeit, auch zu überlegen, gibt es irgendwo solche Momente, solche Situationen, wo es gut ist, wenn du einen Schritt zurückgehst, wenn du einem anderen die Tür aufmachst, wenn du dich von deiner Seite her anfängst zu bewegen. Lass uns einen Moment still sein und ich würde die Zeit nachher mit einem Gebet abschließen. Herr Jesus, ich danke dir für deine Gnade. Ich danke dir, dass du deine Türen immer wieder aufmachst für uns. Dass wir bei dir immer wieder ein Zuhause finden, in unseren Versagen, auch dort, wo wir ja, in unseren Beziehungen mega auf der Strecke bleiben, wo wir uns falsch verhalten, was für uns herausfordernd ist. Danke, dass du uns hier nicht abstoßst und ablehnst, sondern dass deine Arme einfach weit offen sind. Und das ist, das tut so gut zu wissen. Hilf, dass wir mit dir auf eine gute Art unterwegs sein können. In unserem Alltag, auch die nächste Woche. Dass unsere Gedanken, unsere Augen bei dir immer wieder da oben sind. Und dass du einen Einfluss hast auf unser ganzes Umfeld, auf unsere Familie, aber auch auf unsere Ehe, die geheiratet sind. Dass wir dort weise sein können, dass wir nicht unsere Würde aufgeben, aber dass wir gleich ein weiches Herz haben, gerade in diesen engsten Beziehungen, wo wir drin stehen. Du uns hier prägen und schenk, dass wir ja, etwas von deiner Art auch in unserem Umfeld merken. Amen.